Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ja, ehrlicherweise, ich bin immer noch alleine. Mareike ruht sich immer noch aus und das ist auch absolut in Ordnung. Aber ich habe mir gedacht, dieses alleine hier im Studio sitzen, ich kann es nicht mehr. Das letzte Mal war wirklich hart. Ich habe mich mehrfach verhaspelt und fand das irgendwie total dusselig, hier vor so vielen PCs zu sitzen und ganz alleine vor mich hin zu blubbern und irgendwie keine Rückmeldung zu bekommen und irgendwie so kein Gespräch zu führen. Deswegen dachte ich mir, nö, das mache ich nicht nochmal. Und deswegen habe ich mir gedacht, wen habt ihr denn so richtig gut abgefeiert? Welche Folge kam gut bei euch an? Und wo hattet ihr im Nachgang auch tatsächlich noch relativ viele Fragen? Und das war tatsächlich bei unserer geschätzten lieben Kollegin, der Theresa von der Tierpathologie. Hallo Theresa.
Hallo.
Schön, dass du nochmal da bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Ich bin auch schon ganz gespannt.
Ja, genau. Ich hatte euch ja auch nochmal einen Fragesticker zumindest bei Instagram reingestellt und ihr konntet nochmal ein paar Fragen fragen. Also ich finde es cool, es sind ein paar sehr spezielle Fragen reingekommen. Ich habe mir auch noch ein paar ausgedacht.
Tja.
Und ich habe tatsächlich, ich muss auch zugeben, ich habe nochmal die Folge gehört, damit wir hier nicht so doppelt und dreifach was machen. Aber ich glaube, also die eine Frage, die erste Frage, die würde sich doppeln, aber ich finde sie vielleicht, um alle nochmal abzuholen, gar nicht so schlecht. Die Frage geht nämlich, warum hast du dich für die Pathologie entschieden? Und dachte mir, komm, das ist doch irgendwie nochmal ein guter Icebreaker, um alle nochmal abzuholen. Was ist Tierpathologie? Ist man da überhaupt ein Tierarzt? Was ist man da eigentlich? Vielleicht magst du das nochmal erklären.
Ja, na klar. Und ich glaube, das erklärt auch ganz gut, wer ich eigentlich bin, für alle, die die Folge nicht gehört haben. Also ich bin Theresa, ich bin Tierärztin, ganz genau. Also ich habe Tiermedizin studiert, wie der Tierarzt, der eure Tiere hoffentlich wieder gesund macht oder impft, auch. Das heißt, ich habe angefangen, wie die ganzen anderen auch, mit einem langen Studium, 5,5 Jahre. Und ich habe aber schon während dem Studium gemerkt, dass so die Praxis, was man ja sonst so vom Tierarzt kennt, irgendwie nicht ganz so das ist, wo ich mich sehe, wo ich ja mein Leben lang quasi arbeiten möchte. Und habe schon im Studium relativ am Anfang gemerkt, dass ich so ein bisschen tiefer reingucken will.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ganz genau. Also Hintergründe ja noch ein bisschen besser beleuchten will und ja auch vielleicht so ein bisschen Detektiv spielen möchte. Und dann habe ich im Studium, da müssen die Tiermedizinstudenten genauso auch wie die Humanmediziner so ein praktisches Jahr machen, also wo sie in viele verschiedene Bereiche reingucken können. Und da war ich tatsächlich dann auch schon in der Patho, hier an der TIHO, und fand das einfach super spannend. Und ich habe dann nach dem Studium mich entschieden, da eine Doktorarbeit zu machen. Und das ist jetzt 10 Jahre her, dass ich fertig bin mit dem Studium und ich bin immer noch da.
War offensichtlich die richtige Wahl.
Zumindest, ja, bislang bin ich da ganz schwer begeistert noch, versuche auch immer die Tiermedizinstudierenden ein bisschen von meiner Begeisterung anzustecken.
Klappt manchmal, es denn?
Ja, manchmal besser, manchmal schlecht. Da, ich gebe alles, sage ich jetzt mal.
Ja, sehr gut, sehr gut. Habt ihr denn guten Nachwuchs oder ist das schon auch echt eine Branche, die doch eher holprig ist?
Also geht tatsächlich. Es ist ja schon eine spezielle Richtung auch, aber dadurch, dass da, es gibt nicht so viele Stellen als Pathologen, das ist einfach so, es gibt nicht so viele Tierpathologen und die Stellen, die können wir eigentlich ganz gut mit Nachwuchs befüllen.
Okay.
Genau, also wir haben immer wieder Studierende, die sich dafür interessieren, die dann auch bei uns anfangen wollen nach dem Studium. Ob sie das dann ihr Leben lang machen, das sei dahingestellt. Aber erstmal sind wir ganz gut versorgt mit Nachwuchs.
Ja, sehr gut. Da passt tatsächlich die erste Frage. Die kam nämlich und die lautet, ich lese eure Fragen jetzt hier nicht Wort für Wort vor, weil teilweise die auch sehr abgehackt gestellt waren. Deswegen, ich formuliere die so ein bisschen um. Was wäre, wenn du dich für die Pathologie nicht mehr interessieren würdest? Könntest du dann als praktischer Tierarzt so arbeiten?
Kurze Antwort, ja.
Okay, ja.
Also ich könnte mich heute entscheiden, ich möchte nichts mehr mit der Patho machen und könnte morgen in der Tierarztpraxis anfangen. Mhm. Könnte tatsächlich auch morgen eine eigene Tierarztpraxis aufmachen.
Ach,
also
krass, das wusste ich auch nicht.
Da bin ich, wenn ich mit dem Tiermedizinstudium fertig bin, wenn ich Tierärztin bin, da steht mir ja jede Richtung frei. Das heißt, ich könnte auch morgen euren Hund behandeln oder euer Pferd oder eure Kuh. Natürlich, ich sag mal, ich habe jetzt 10 Jahre Patho gemacht, ich war jetzt 10 Jahre nicht in der Praxis, also sicher hätte ich da doch ein bisschen Nachholbedarf und müsste mich auch noch mal ein bisschen informieren, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Vieles kriegt man mit, aber natürlich kann ich jetzt, was die Medikamente angeht und sowas.
Ja, du bist halt ein Fachidiot, genau, ne? Also ja. Wie das dann halt so ist. Ja, man hat sich dann irgendwann auf eine Sparte spezialisiert, was ja auch total gut und richtig ist. Man kann ja nicht alles können, aber ja, glaube ich. Und vor allem ja auch dieser praktische Teil ja auch ein Riesenteil ist. Also das ist ja, wie du schon sagst, allein Medikamente sind ja wahrscheinlich so unzählig viele.
Genau, das ist was, da gibt es ja auch immer wieder neue von unterschiedlichen Herstellern mit unterschiedlichen Namen, die man lernen muss, beziehungsweise kennenlernen muss. Mhm. Genau.
Aber das frage ich jetzt, das hat niemand gefragt. Wirklich vorstellen könntest du es dir nicht, oder?
Nee.
Ja, das habe ich mir gedacht, aber ich dachte, hier komm, das muss ich doch jetzt aus Eigeninteresse nochmal fragen. Nee. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Therese arbeitet nämlich auch bei mir in der Hundeschule. Das hat sie auch das letzte Mal ganz witzig erzählt. Ich wusste ja, was sie beruflich macht und ich wusste auch, dass sie ihre Doktorarbeit schreibt und so weiter und so fort und fand aber das irgendwie so dieses Miteinander und auch das mit dem Hund und so total toll war und dachte mir die ganze Zeit, frage ich sie, ob sie Hundetrainerin bei mir mit werden will, dachte die ganze Zeit, ob sie überhaupt so Lust hat, weil du auch ein paar Mal gesagt hast, nee, das Praktische ist gar nichts für dich. Ich dachte mir, naja, gut, aber Hundetraining ist ja nun super praktisch. Und ich weiß auch noch genau, wie ich dich gefragt habe, ob du Bock hast und du erstmal wirklich kalt aus der Hose gesagt hast. Nö. Und ich dachte mir so, alles klar, gut, das ist doch eine gute, ehrliche Antwort. Und ich glaube, ein, zwei Wochen später wir dann nochmal gesprochen haben. Aber als du das in dem Podcast erzählt hast, dachte ich so, ja, ich habe das auch noch richtig gut vor Augen.
Ja, konnte ich mir in dem Moment tatsächlich nicht vorstellen, weil ich, hatte ich in der anderen Folge auch schon erzählt, gerade in der Zeit meiner Doktorarbeit sehr, sehr viel gearbeitet habe, auch in meiner Freizeit für meine Doktorarbeit gearbeitet habe und ja, da irgendwie nicht der Platz für so ein Hobby oder einen Nebenjob war. Mhm. Aber ja, den Platz habe ich mir geschaffen und das ist auch gut so. Das ist ein guter Ausgleich.
Das ist schön, das höre ich doch sehr gerne. So, wir machen mal weiter. Und zwar, gibt es Erkrankungen, die bei der Obduktion immer wieder auffallen und die Lebenserwartung verkürzen?
Ja.
Fand ich eine coole Frage.
Ja, ist auch eine coole Frage. Da gibt es auch eine sehr klare Antwort dazu. Auch was ich in der letzten Folge tatsächlich auch schon mal angesprochen habe. Und zwar die Erkrankung, die mir da als allererstes einfällt, ist Adipositas, also zu dicke Tiere. Und das ist einfach so, dass das immens die Lebenszeit verkürzt, vielleicht auch die Lebensfreude, je nachdem. Das ist heutzutage ein Problem, nicht nur bei den Menschen, auch bei den Tieren, Hund und Katze, aber eben nicht nur Hund und Katze. Das gibt's auch bei Pferden. Das gibt's gerade auch bei Kaninchen und Meerschweinchen ganz viele. Das ist so das größte Problem und auch zumindest ein Problem, wo ich sehe, da könnte man relativ einfach was dran machen. Mhm, ja. Also zumindest vorher. Und dann sind es die Erkrankungen, die im weitesten Sinne unter den Qualzuchtaspekt fallen. Gerade, also Qualzucht ist ja ein weit gefasstes Wort, aber gerade die Hunde, die eine viel zu kurze Schnauze haben, das kann die beste Zucht in Anführungszeichen sein, wie man möchte. Das ist eine lebensverkürzende Erkrankung. Und das ist natürlich was wir auch sehr, sehr, sehr oft sehen, weil diese Tiere, diese Rassen ja einfach häufig sind.
Und du würdest auch sagen, dass dann sozusagen so Adipositas bei Hunden wirklich der Haupt, also das am meisten vorkommende ist?
Am meisten ja, aber das ist ja häufig die Ursache dafür, noch andere Erkrankungen zu entwickeln. Die dicken Tiere, sage ich jetzt mal, die haben häufiger Herzerkrankungen, die haben häufiger Erkrankungen, die mit der Lunge zusammenhängen, die haben häufiger Gelenkserkrankungen. Die Leber ist beeinflusst dadurch. Also die kommen nicht, weil sie zu dick sind an sich, sondern aufgrund der Erkrankungen, die dann danach entstehen.
Und wenn du jetzt, nehmen wir es einfach mal ganz plakativ, du hast da jetzt einen Hund, der ist jetzt offensichtlich doch sehr übergewichtig, dann hast du ja schon mal wahrscheinlich einen Gedanken im Kopf. Guckst du dann gezielt dahin, weil aus deiner Erfahrung gewisse Sachen wahrscheinlicher sind als andere Sachen, oder?
Nee, also würde ich jetzt so nicht sagen, weil wir ein ganz starres, sage ich jetzt mal, Protokoll haben, was erstmal immer gleich abläuft. Also wir gucken uns wirklich jedes Tier erstmal gleich an, nach einem bestimmten Schema, nach einem bestimmten Protokoll, um auch nichts zu übersehen, um nichts zu vergessen. Das heißt, Wir gucken uns alle Organe an, meistens sogar in einer bestimmten Reihenfolge. Natürlich, wenn ich mir am Ende den ganzen Fall angucke und gucke, wie kriege ich den Fall zusammen, wie passt das zusammen, dann gucke ich mir vielleicht nochmal genauer bestimmte Organe an oder nehme vielleicht nochmal eine zusätzliche Probe. Aber am Anfang wird erstmal jeder Fall gleich behandelt, sage ich jetzt mal so.
Mhm. Dann kam die Frage, wie kommt so ein Befund zu mir? Also wahrscheinlich soll das heißen, wenn mein Hund sozusagen bei dir liegt, du hast dann Obduktion gemacht, rufst du dann die Besitzer an? Du hattest ja das letzte Mal schon gesagt, du hast natürlich auch viel Bürokram, das heißt, du schreibst da Befunde, schickst du das zum Tierarzt, schickst du das zum Besitzer, rufst du den Besitzer an? Also wie kommt der Mensch zu deinem Befund sozusagen?
Das kommt immer drauf an, erstmal, wer hat mir entweder die Probe oder dann das Tier, das zum Tier geschickt. Wir haben so ein Formular, was man ausfüllen muss, was man mit dem Tier oder eben der Probe abgeben muss bei uns. Und da kann man dann direkt schreiben, wer soll quasi informiert werden, wer soll den Befund bekommen. Das kann entweder der Tierarzt sein oder eben auch der Besitzer direkt oder beide. Also das ist auch möglich. Und dann ist es so, nach dieser Obduktion rufen wir allermeistens, wenn wir die Besitzer erreichen oder den Tierarzt, die entsprechenden Personen einmal an, sagen, was wir gefunden haben und ob wir zu diesem Zeitpunkt schon empfehlen würden, irgendwie vielleicht Proben noch wegzuschicken zu anderen Untersuchungen. Und dann untersuchen wir danach die Organe ja histologisch, das heißt unter Mikroskop. Und wenn wir damit fertig sind, kommt es immer ein bisschen darauf an, ob wir nochmal anrufen auf den Fall oder ob wir den Bericht, ich sag mal, dann schnell fertig machen und wir einen schriftlichen Bericht rausschicken, den Befund. Und das kommt dann eben darauf an, was uns mitgeteilt wurde, wer den bekommen soll, entweder der Tierarzt oder die Besitzer. Wenn der Tierarzt der Einsender war, bekommt der den und spricht dann mit den Besitzern quasi darüber.
Und auch das stelle ich jetzt. Kommen oft Nachfragen? Gibt es Leute, die nochmal anrufen?
Ja, oft ist relativ, aber gar nicht so selten. Ja, das gibt's schon. Also entweder Nachfragen, bevor der schriftliche Befund raus ist, weil es vielleicht auch irgendwie was Dringendes ist, weil vielleicht da noch andere Tiere in dem Bestand, in dem Haushalt sind. Also dass man da vielleicht schnell wissen will, was es ist. Oder dann, wenn die den schriftlichen Befund haben, entweder wenn die was nicht verstehen oder was nochmal nachhaken wollen oder dann auch, wenn sie doch nochmal eine zusätzliche Untersuchung in Auftrag geben wollen.
Ah ja, okay, ja. Dann heikle Frage, aber völlig einleuchtend. Was passiert mit den Tieren danach?
Gibt zwei Möglichkeiten. Also es gibt die Möglichkeit, die Besitzer wollten in Anführungszeichen nur diese Obduktion. Dann werden die Tierkörper, also die Reste, die am Ende übrig sind, gesammelt und werden dann von der Tierkörperbeseitigungsanstalt abgeholt. Das ist so, die werden da weiter verarbeitet, werden vor allem auch, und das ist jetzt wichtig, ich sag mal für die Allgemeinheit, was Seuchen hygienisch angeht, da sicher entsorgt.
Ja, klingt hart, aber ja, es ist ja, ja einfach so.
Genau, weil je nach Tierart, je nach Tier kann natürlich von diesem Tierkörper, von diesen Resten auch noch eine Gefahr ausgehen. Ja, ja. Das heißt, wir können das nicht einfach wieder an die Leute zurückgeben. Das ist nämlich der Punkt, den gerade viele Besitzer von Hunden und Katzen gern hätten. Die würden gerne das Tier hinterher zurückbekommen und das vielleicht im Garten beerdigen. Das geht nicht. Also das ist ganz klar, das geht so nicht. Da gibt's dann die Möglichkeit bei uns einer kosmetischen Sektion, heißt das. Dann kann das Tier hinterher von einem Tierbestattungsunternehmen bei uns abgeholt werden, entsprechend dann kremiert werden und dann in Form der Asche oder dann in einer Urne wieder zurück zu den Besitzern. Also das ist möglich. Da ist dann auch alles möglich, was quasi dieses entsprechende Tierbestattungsunternehmen kann, was die anbieten. Dann liegt es mehr oder weniger nicht mehr in unseren Händen. Genau, das ist möglich. Kann ich aber direkt sagen, ist teurer.
Ja.
Weil das auch für uns ein größerer Aufwand einfach bedeutet. Und da kommen dann natürlich noch die Kosten für den Tierbestatter dazu.
Obendrauf, ne?
Genau.
Ja, ist irgendwie schon eine schwierige Vorstellung, muss man ja schon ehrlicherweise sagen. Ne? Ich meine, das ist ja in den allermeisten Fällen ein Herzenstier. Und ich kann den Gedanken verstehen, den zur Obduktion freizugeben, zu sagen, hey, ich hätte es wirklich gerne genau gewusst. Vor allem, wenn vielleicht das Tier super jung verstorben ist oder aufgrund von irgendeiner Krankheit oder wie auch immer. Und es dann natürlich nicht zurückzubekommen. kann ich verstehen, dass einem das super schwer fällt. Aber wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, dann ist das total logisch. Also ja, aber.
Also wir hatten auch öfter schon Tierbesitzer, die da waren mit ihrem toten Tier, die es am Ende wieder mitgenommen haben, weil sie gesagt haben, sie können das nicht.
Okay.
Und das auch total in Ordnung, können wir verstehen, aber.
Ja, ich kann auch so, also wenn ich mich da so reinfühle, so emotional, ich meine, du hast ja auch einen Hund, wenn man sich da wirklich so emotional reinfühlt, dann kann ich das schon verstehen, dass das
total
schwer ist, ne? Ja, da merke ich richtig, wie so zwei Herzen sozusagen in meiner Brust schlagen, einmal zu sagen, hey, ist ja super logisch, das so machen zu müssen und anders geht es nicht. Und auf der anderen Seite zu sagen, oh Gott, ja, ist schwierig. Ja, krass. Ich finde das Thema sowieso, ich finde das so interessant und ich finde es immer wieder cool, wenn wir uns auch privat mal so unterhalten. Also Theresa und ich, müsst ihr euch vorstellen, wir haben schon sehr viel Kontakt. Wir unterhalten uns jetzt aber wenig jetzt über die Arbeit, aber ab und zu erzählst du ja mal einen Schlag oder ich ja mal einen Schlag. Und ich finde das jedes Mal wirklich großartig und merke wirklich, dass das ein super intensives Thema ist, aber ich schon auch mit manchen Sachen super emotional bin und auch so denke, boah, krass, ey, ich finde das so beeindruckend, dass du das so kannst, finde das eine super wichtige Arbeit. Auch das sagtest du ja das letzte Mal schon in der Folge, dass natürlich viele da auch so ein bisschen, naja, wie findet man das richtige Wort? Abwertend ist vielleicht zu dolle gesagt, aber ja, schon eine Meinung drüber haben und das ist nicht unbedingt die beste Meinung. Kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich mir denke, es ist so ein wichtiger Job. Und wenn wir euch nicht hätten, dann könnten wir all diese Untersuchungen nicht durchführen. Es würde so viel nicht aufgedeckt werden. Deswegen kann ich gar nicht richtig nachvollziehen, warum man da überhaupt einen negativen Gedanken dran verschwendet.
Ja, am Ende sind wir die toten Tiere auseinandernehmen, ne?
Ja, aber ihr macht das ja nicht aus Spaß.
Nee.
Also ich verstehe das, du hast natürlich Freude an deinem Beruf, den hast du aktiv gewählt, deswegen kann man dir natürlich unterstellen, du hast Spaß daran. Ja, aber das ist ja zu einfach gedacht. Du hast ja nicht Spaß, das auseinanderzuschneiden oder zu schnippeln, das Tier, wenn man es jetzt wirklich mal sehr bildlich darstellt, sondern du hast ja Spaß daran, da was rauszufinden, da Mehrwert zu finden oder einfach eine Lösung zu finden und ja dann auch noch einen Prozess vielleicht anzustoßen. Ja. Also ich finde, das muss man sich ja mal überlegen.
Ja.
Von daher, nee, finde ich das super krass. Kann man an Organen oder Gewebe erkennen, ob ein Hund über längere Zeit unter chronischem Stress gelitten hat?
Oh.
Krasse Frage.
Kann ich, glaube ich, so jetzt nicht ganz sicher beantworten. Also ich weiß, dass es, ich denke da jetzt gerade an Schweine, ich weiß, dass es da mal eine Doktorarbeit gab. Da haben tatsächlich auch diese Doktoranden bei uns Proben genommen, wenn bei uns ein Schwein zur Sektion war, beziehungsweise das war auch eine Studie, wo die auch das Stresslevel in unterschiedlichen Haltungsformen untersucht haben. Und da haben die Nebenniere beprobt. Also die Nebenniere ist ja auch dafür da, Stresshormone, Adrenalin zum Beispiel wird da gebildet, zu produzieren. Und da haben die auf jeden Fall die Größe und das Gewicht von der Nebenniere bestimmt. Aber was da am Ende bei rauskam, weiß ich nicht. Und ich glaube auch, dass es schwierig ist, sowas zu sagen, ob das chronischer Stress war. Also ich sag mal, in unserem diagnostischen Alltag ist das so nicht möglich.
Okay, ja, aber das ist doch eine gute Aussage, ja. Fand die Frage total, also sehr weit gedacht.
Ja, also spannend auch. Also kann man sich auf jeden Fall mal Gedanken drüber machen. Ich bin mir auch sicher, dass es da schon Studien gibt, aber also wie gesagt, mit unseren alltäglichen Untersuchungsmethoden ist das auf jeden Fall nicht möglich.
Gibt es bestimmte Rassen, bei denen du aufgrund deiner Erfahrung schon eine Vermutung hast, woran er letztendlich verstorben ist? Also die Frage war ganz kurz, hat eine bestimmte Rasse gleich bestimmte Erkrankungen? Das war sozusagen die kurze Frage, ich habe es jetzt wieder ein bisschen ausgebaut.
Es gibt ja je nach Hunderasse unterschiedliche Krankheitsprädispositionen. Das ist ja auch immer, wenn ihr diese Rassevorstellung macht, erzählt ihr auch immer ein bisschen was über mögliche Erkrankungen, die da vielleicht gehäuft auftreten. Das heißt, wir haben im Hinterkopf, wenn wir einen Hund einer bestimmten Rasse sehen und wir wissen, da gibt es so bestimmte Erkrankungen, die da einfach häufiger auftreten. Das heißt, das haben wir schon im Hinterkopf, definitiv. Ob es dann diese Erkrankung war, sei ja immer dahingestellt.
Ja, okay.
Aber also es
kannst du mal ein Beispiel geben? Wir sind ja ganz oft bei sehr plakativ, weil das ja oft das ist, was die.
Gut, dann sind wir jetzt nicht bei den Dispositionen, aber wenn wir da einen Labrador liegen haben, dann gucken wir uns vielleicht mal genauer an, was der im Magen oder im Darm so hat.
Ja, okay, siehst du
ja. Ob der irgendeinen Fremdkörper da drin hat. Ja, das jetzt, sind jetzt ja also Vorurteile bzw. Erfahrungswerte. Genau.
Was ist denn, wenn du einen Aussiehler liegen hast? Hast du da irgendwas im Kopf?
Da würde ich mir das Gehirn mal ganz genau angucken.
Ja, okay, krass.
Weil häufig findet man da nichts, aber da würde ich vielleicht eher an sowas Epilepsie, sowas denken.
Okay, komm, das müssen wir jetzt leider noch mal ein bisschen weiterspinnen. Das finde ich ja urinteressant. Was ist denn bei einem Schäferhund?
Haben wir selten tatsächlich. Oh,
echt?
Nicht, ja, haben wir nicht so häufig. Naja, was ich mir da auf jeden Fall angucken würde, sind die Gelenke. Das war aber höchstwahrscheinlich nicht das Problem, warum er bei uns ankommt. Tumorerkrankungen.
Oh, stimmt. Ja, du hast recht. Ja, Tumor, ja.
Zum Beispiel so Milztumor.
Häufig
beim Schäferhund. Also grundsätzlich relativ häufig, aber genau. Ja. Beim Schäferhund wäre jetzt so.
Ja, okay. Okay, beim Dackel?
Die Bandscheiben.
Oh, tatsächlich, ja. Mhm. Oh Gott, ich fühle mit dem Dackel sehr mit. Du. Sympathie hoch 100.
Genau, also sei es eben da auch, dass das der Grund war, dass der eingeschläfert wurde oder eben einfach ein Zufallsbefund, aber das wäre meine erste Idee dazu. Das heißt ja aber auch immer nicht, dass das häufig
ist. Nein, dass das aber
dann da vorkommt.
Das ist ja genau die Frage. So, hast du eine Rasse, die liegt, ja, das klingt jetzt echt doof, aber die liegt da und du hast sofort so ein Bild vor. Und manchmal hat man das ja, ich gehe manchmal ins Training rein oder ich kriege eine Anmeldung rein, habe die Rasse und ehrlich auch bei mir manchmal gehen so bestimmte Zahnräder, die ineinander greifen, wo ich mir so denke, na klar. Oder ich habe einfach so Ideen. Und die kommen ja, weil sie bedient werden. Also das ist ja nun mal leider so. Oder was heißt leider? Es ist ja auch gut, dass sie bedient werden, weil das auch das macht ja den Erfahrungsschatz aus. Aber natürlich gehe ich manchmal ins Training und denke mir, ja, genauso wie erwartet. Hm. Ich gehe aber auch manchmal ins Training und denke mir, okay, krass, das habe ich so nicht kommen sehen. Da hat man ja beides. Aber gibt es sonst noch eine Hunderasse, wo du sagst, oh ja, das ist erzählenswert? Wo du sagst, ja, das kommt schon häufiger vor oder da wird deine Erfahrung oftmals bedient?
Wüsste ich jetzt gerade nicht unbedingt. Die französischen Bulldoggen zum Beispiel, die haben auch gerne so Hautprobleme. Mhm. Also wenn wir jetzt von der Kurzschnauzigkeit absehen, aber Hautprobleme, Allergien dadurch oder dann auch irgendwelche Hauttumore sind da so relativ häufig. Am besten noch, wenn das so eine graue, blaue ist.
Ah, okay. Gibt es denn irgendwie was du, täglich wäre natürlich übertrieben, aber wirklich häufig siehst, jetzt mal egal bei welcher Rasse, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt wie so ein Milztumor, wo du sagst, es kommt einfach grundsätzlich halt sehr häufig vor und Milztumor ist einfach sowas, was du jede Woche einmal siehst.
Genau, also ist ein bisschen ein Unterschied jetzt, ob wir reden von den obduzierten Tieren, den ganzen Tieren, die wir sehen, oder eben den Proben, die separat vom Tier eingesandt werden.
Okay, da machen wir die Proben einmal separat. Mhm. Da würde ich sagen, sind es wahrscheinlich ja Krebszellen, ne?
Also unterschiedlichster Art.
Genau. Hab ich's auch gesagt.
Ja. Mhm.
Und gibt es da was am häufigsten ist?
Ja, also es gibt ganz viele, wenn es eine Hündin ist, Gesäugetumore.
Oh ja.
Ist häufig. Und dann so Hauttumore grundsätzlich, weil einfach, ich glaube, wenn man die gut von außen sieht und mitbekommt, wenn es gut läuft, ein Lipom, also ein Fettgeschwulst oder dann sogenannte Mastzelltumore. Das ist auch relativ häufig tatsächlich sowas, was wir...
Kannst du es einmal erklären? Also ich glaube, uns beiden ist das super logisch, aber...
Genau, Mastzellen sind im Grunde Blutzellen in Form von Entzündungszellen. Die sind zum Beispiel beteiligt, auch wenn man eine Allergie hat oder... Also immer, wenn es anschwillt und juckt, sage ich jetzt mal so kurz gefasst. Mastzelltumore sind Tumore ausgehend eben von diesen Zellen dann in der Haut.
Mhm.
Und das sind so Knubbel, die häufig so ein bisschen weniger Haare haben, vielleicht so ein bisschen gerötet aussehen. Und ganz typisch ist, dass die Besitzer berichten, die sind mal größer und mal kleiner. Weil die, wenn man da zum Beispiel dran kratzt, eben diese Entzündungsstoffe freisetzen und dadurch schwillt das Ganze an. Genau, und wenn das wieder ein bisschen sich beruhigt hat, sind die wieder ein bisschen kleiner. Und das ist auch so eine ganz häufige Tumorart, die wir ziemlich häufig, jeden Tag, ich sage eigentlich jeden Tag sehen.
Ja, okay, krass, ja. Okay. Und was ist bei obduzierten Tieren? Kann man das sagen?
Nee, das ist eigentlich schwer zu sagen. Das ist super unterschiedlich, auch welches Alter von Tier das ist, ob man jetzt mal mehrere jüngere Tiere hat, ob das sehr alte Tiere waren. Das ist ja auch einfach jetzt nicht gleichmäßig verteilt, sage ich mal.
Ja,
nee, das kann man so.
So nicht sagen.
Ja, nicht sagen, genau.
Ich meine, jetzt hast du ja gesagt, du hast ja auch manchmal praktischen Dienst, so würde ich es mal nennen, und manchmal Labor- oder Schreibtischdienst, wie auch immer. Ist das ausgeglichen, 50-50, oder hast du mehr Schreibtischdienst und...
Oh, das kommt tatsächlich immer ein bisschen drauf an, in welcher Phase der Ausbildung zum Pathologen zum Beispiel man ist, ob man noch an seiner Doktorarbeit ist, ob man eben schon weiter ist, auch schon länger da ist. Bei mir würde ich sagen, es ist ein Ticken mehr Schreibtischarbeit als wirklich praktisch. Und das variiert aber auch von Zeit zu Zeit. Also es gibt mal Wochen, da ist einfach viel, viel Schreibtisch oder auch mal Monate, sag ich mal, je nachdem, wie aber auch die Dienste einfach sich, ja.
Und dann stellen wir uns das richtig vor, du sitzt dann sozusagen in irgendeinem Labor mit Kittel und, komm, ich mal jetzt mal ein Bild. Du sitzt da in so einem weißen Kittel mit so einer Laborbrille, mit so einer kleinen weißen Haube und guckst in so ein Mikroskop rein, hast da so einen Objektträger und da ist halt Probe X von was auch immer, schiebst es da durch so ein Mikroskop und verstellst dann da am Mikroskop auch noch so diese Guckdinger, so scharf und nicht scharf und größer und kleiner. Und dann guckst du dir das an. Ich würde reingucken wie so ein Schwein ins Uhrwerk. Würde denken, wow, sieht cool aus. Würde aber ja nichts erkennen. Ich finde das ja beeindruckend. Und dann tippst du parallel auf deinem schlauen PC und machst so tipp, 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 tipp und schreibst da eben auffällig oder nicht auffällig. Ist das richtig?
Fast.
Okay, also, was ist falsch? Die Haube ist rosa und ich weiß.
Nee, tatsächlich, also ist auch da ein bisschen die Frage, wo sind wir in dem Prozess des der Untersuchung? Also wenn wir schon am Mikroskop angekommen sind, dann muss ich tatsächlich keinen Kittel tragen. Da sitze ich in meinen ganz normalen Klamotten. Okay. Das ist ein ganz normaler Raum, das ist auch kein Labor. Da ist auch nichts...
Also nicht steril?
Genau, nicht steril. Ah, okay. Da ist auch nichts mehr infektiös oder so. Also wenn wir mit den bei den Objektträgern angekommen sind und den Schnitten, da können wir einfach so ganz normal, auch ohne Handschuhe etc. mitarbeiten. Aber dann sitze ich da am Mikroskop, ganz genau. Kommt dann auch ein bisschen drauf an. Manchmal diktieren wir unsere Befunde in ein Diktiergerät, beziehungsweise direkt über ein Headset auch in dem PC. Oder wenn das mal wieder nicht funktioniert oder wie auch immer. Genau, dann tippt man tatsächlich nebenbei. Ich bin ja manchmal echt noch so ein bisschen oldschool unterwegs. Manchmal liegt tatsächlich neben mir ein Zettel und ein Stift. Das ist aber natürlich nicht für die ganz Routine-Diagnostik. Wir haben teilweise 60, 70 Fälle an einem Tag. Da fängt man nicht mehr an mit Zettel und Stift.
Aber wie lange dauert so eine Probe, wenn du die anguckst? Also ist wahrscheinlich natürlich auch unterschiedlich, ist mir schon noch klar, aber sprechen wir hier von, du guckst da einmal drauf und bist so routiniert, dass du sagst, Bombs, Treffer, weiter, 2 Minuten? Oder ist das schon so, dass du sagst,
ganz unterschiedlich, je nach Fall. Also
Theresa, das sag ich schon immer, ja, jetzt kannst du doch nicht auch noch so reagieren.
Also der Großteil der Fälle, die wir haben, sind Standardfälle. Ne? Also da gibt es, ich sage jetzt mal grob, vielleicht so 100 Diagnosen und 90% der Fälle ist eine aus diesen 100 Diagnosen. Einfach weil das die häufigen Sachen sind, die Proben, die wir bekommen, die man mit Erfahrung, sage ich jetzt mal, relativ einfach erkennen kann. Natürlich kommt es dann immer darauf an, wie groß war die Veränderung? Müssen wir uns die Ränder angucken? Also dann dauert es länger, wenn es aber wirklich eine Probe ist. Ich sag mal so eine einfache Probe, klarer Fall. Wenn es gut läuft, Schnitt und das Mikroskop, einmal überall durchfahren.
Schnitt und das Mikroskop heißt sozusagen Probe und das Mikroskop.
Genau,
ne?
Ja. Den Objektträger einmal und einmal durchfahren. Und dann sind wir vielleicht bei 2-3 Minuten.
Okay.
Wenn das aber ein Fall ist, ich sage jetzt von diesen 10%, der nicht in diese Standarddiagnosen fällt, weil es eine seltenere Veränderung ist oder weil es einfach vielleicht auch die Probe nicht so schön ist. Dann kann es schon mal länger dauern und dann kann es auch deutlich länger dauern. Dann, ja, weil es eine sehr große Probe war, weil es einfach viele Stichproben quasi aus dieser großen Gewebeprobe waren zum Beispiel.
Also zum Beispiel stellen wir uns jetzt eine Milz vor und da wurden mehrere Proben aus einer Milz genommen.
Milz, immer mehrere Proben, genau. Dann dauert es entsprechend länger. Und
obwohl du sozusagen eine Milz hast, haben sie, sagen wir mal, 10 Proben eingeschickt und du musst dir sozusagen
aber auch bei einer Milz, so eine Milz kann ja durchaus mal relativ groß sein, wenn es ein großer Hund ist oder auch wenn es ein kleinerer Hund ist. Von zum Beispiel so einer Milz nehmen wir immer mehrere Proben, die wir uns angucken. Wir gucken uns einfach immer mehrere Stellen dieses Organs an um zu gucken, haben wir im ersten Schnitt vielleicht nicht das getroffen, was uns interessiert? Gibt es da noch was anderes?
Und dann sind 10 Proben, obwohl es nur ein Organ sozusagen ist. Ne? Und da kann man nicht mit einmal schon sagen, man hat jetzt einen Volltreffer. Würde man ja denken, ne? Also es ist eine betroffene Milz, man nimmt eine Probe, bums, muss ja was bei rumkommen. Ist ja halt leider nicht so.
Leider nicht, genau.
Ja. Nächste Frage. Welche Todesursache war denn oder ist in deiner Laufbahn am häufigsten oder siehst du am häufigsten? Mhm. Das ist wahrscheinlich damit gemeint.
Genau, das kann ich ganz einfach beantworten, weil das ist tatsächlich fast immer das Gleiche. In unseren Befunden steht dann, dass die Todesursache ein Herz- und Kreislaufversagen war. Und danach kommt aber die Ursache für das Herz- und Kreislaufversagen. Aber letztendlich die Todesursache ist fast immer ein Herz- und Kreislaufversagen, was dann häufig auch zum Beispiel durchs Einschläfern hervorgerufen wurde.
Logisch. Die Frage kam natürlich, und das hast du dir wahrscheinlich gedacht, was war das Krasseste, was du vielleicht miterlebt hast? Das muss jetzt, würde ich sagen, gar nicht beim Hund sein, weil hier wurde jetzt nicht explizit auf Hund gefragt. Wir wissen ja, dass du nicht Hundepathologin bist, sondern Tierpathologin. Das heißt, du hast ja selber gesagt, vom Zwerghamster bis zum Elefant war alles dabei. Gibt es irgendwas, was dir wirklich, muss ja nicht schlimm sein, kann ja auch in Anführungsstrichen positiv sein, was dir wirklich richtig nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Und ich möchte sagen, du hast es jetzt mal von den Welpen erzählt. Die Geschichte wollen wir nicht hören. Genau. Weil wer die noch nicht gehört hat, der hört einfach mal in die andere Folge. Da hat Theresa nämlich super viel schon erzählt. Und jetzt versuchen wir hier gerade noch mal ein bisschen krassere Fragen vielleicht zu beantworten. Deswegen, eine zweite Geschichte muss jetzt her.
Ja. Ach, so eine richtige Geschichte, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also wirklich beeindruckend sind auch für mich einfach wirklich sehr große Tiere. Also wenn wir dann an einen Elefanten denken, vielleicht auch an Nashorn. Also das ist einfach beeindruckend, weil es so viel Tier ist.
Ja,
Wir hatten das tatsächlich auch
mal. Du musstest das letzte Mal richtig lachen, als du gesagt hast, ja, der Kran ist dafür einfach nicht stark genug. Das ist gar kein Thema, wo man drüber lacht. Aber ich musste schon schmunzeln in dem Moment. Ne?
Ja, aber also an was ich mich erinnere, das war tatsächlich auch ein Zootier, ich sag jetzt auch nicht die genaue Tierart, aber da war mal die entsprechende Zootierärztin, war bei uns in der Sektionshalle zu Besuch und wir haben das ab und zu mal, dass Tierärzte aus den Kliniken von der Tierhohe zu uns auch kommen, wenn die einen Fall zu uns geschickt haben, weil sie sich das dann angucken wollen, auch da ein bisschen was erzählen. Da ist es ja nur so, dass die Tierärzte in den Kliniken allermeistens die Tiere ja auch nicht so richtig gekannt haben oder nur mal im Notdienst vielleicht gesehen haben oder nur über einen begrenzten Zeitraum und auch nur als krankes Tier gekannt haben. Und bei den Zootieren ist das ja mal ein bisschen anders. Mhm. Die Zootierärzte haben ja häufig über viele Jahre, kennen sie die Tiere und kennen die auch ziemlich genau.
Meine Zwischenfrage, ist ein Zootier, wenn wir jetzt mal Hannover nehmen, gibt es nur einen Tierarzt, nur für den Hannover Zoo?
Da gibt es sogar mehrere.
Ach, ja, Ärzte, und die arbeiten nur da?
Ja.
Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Genau, und also die größeren Zoos haben alle eigene Tierärzte.
Ah.
Genau, da war die Zootierärztin eben bei uns und hat dann dieses Tier vorgestellt. Also bei uns, wir haben immer mittags wie so eine Visite. Also da kommen die Mitarbeiter bei uns aus dem Institut zusammen und die Fälle werden durchgesprochen, die wir an dem Tag hatten. Das heißt, es wird auch immer so ein Vorbericht gegeben und dann eben, was wir gefunden haben. Und wenn wir natürlich jemanden da haben, der sich mit dem Fall, bevor der zu uns kam, besser auskennt, dann darf der den Vorbericht geben. Und das war super spannend, weil diese Zootierärztin einen ganz anderen Blick auf dieses Tier hatte und auch so ein bisschen was aus dem Leben quasi dieses Tiers erzählt hat und auch da ganz viel über das Medical Training erzählt hat, was sie mit diesem wirklich sehr großen Tier gemacht hatten. Das hatte zum Beispiel so ein bisschen Probleme vorher mit den Füßen und dann hatten die das Tier trainiert, über eine Matte mit Creme zu laufen, um sich quasi selbst die Salbe oder die
auf die Füße
zu schmieren, dass das nicht immer Menschen quasi machen mussten, weil das auch eigentlich so ungefährliches Tier war.
Ja, wenn du sagst, ein größeres, ist ja schon einfach.
Genau,
ja.
Das fand ich da sehr beeindruckend. Und ja, das war mal so ein Blick auf das Tier.
War anders
was,
einfach,
was wir sonst halt so bei uns Infektionshalle
nicht, hab, ne?
nicht haben, genau.
So doof das ging, das Tier wurde dann halt nochmal viel lebendiger als vielleicht leider viele andere, ne?
Genau.
Ja, das glaube ich. Okay, gibt es denn, also du hast das letzte Mal auch gesagt und ich glaube, da bist du auch sehr gut drin, die Arbeit auf der Arbeit zu lassen und wenig mit nach Hause zu nehmen. Aber natürlich, Hand aufs Herz, jeder von uns nimmt mal Arbeit mit nach Hause. Gibt es in letzter Zeit irgendwas, was dich wirklich beschäftigt hat, wo du gesagt hast, boah, da konntest du echt einfach nicht gut abschalten? Irgendwas, was dir nahe gegangen ist oder weiß ich nicht, wo du mehrfach drüber nachgedacht hast?
Also ich denke tatsächlich manchmal über wirklich so kompliziertere Fälle nach. Mhm. Das sind aber allermeistens bei mir jetzt keine wirklich Sektionsfälle mehr, sondern wenn wir so ein einzelnes Organ haben, dass ich tatsächlich nur mal denke, oh, das möchte ich nochmal genauer nachlesen oder das war irgendwie was Wildes, das hatte ich so noch nicht gesehen. Das muss ich mir auch mal aufschreiben, rausschreiben, wenn ich das vielleicht schon nachgelesen hatte. Mhm. Aber sonst wüsste ich jetzt ganz akut eigentlich keinen Fall.
Mhm. Wirst du, auch das frage ich jetzt, viel im Alltag gefragt? So dieses typische, ich kann erzählen, ich war gestern Abend auf dem Sportplatz und es wissen natürlich irgendwie alle, dass ich Hundetrainerin bin und dort, wo ich wohne, mache ich noch nicht so aktives Hundetraining. Einfach, weil mir die Zeit fehlt, weil dann mein Bandscheibenvorfall dazwischen kam und so weiter und so fort. Und weil hier in Hannover teilweise so viel los ist, dass ich dachte, es geht einfach nicht. Ich kann das nicht auch noch machen. Und trotzdem wissen das alle und man wird schon auch regelmäßig gefragt, mal bei so einem Wein, also der Hund, der würde so viel bellen, was kann ich denn machen, also das kriege ich schon. Aber gestern war zum Beispiel, da kam eine Mama mit ihrem Kind auf mich zu und ich habe in dem Blick schon gesehen, also irgendwie sah der Blick einfach anders aus, zeigte mir den Kinderarm und meinte, ob sie jetzt doch ins Krankenhaus fahren müsse. Da hatte sie nämlich einen Hund getroffen. Also der Hund lag auf dem Boden und das Kind ist, ja, irgendwie stand daneben, ein anderes Kind ist auf den Hund draufgefallen. So, also wirklich nicht mit Absicht, da hat der Hund sich schon das erste Mal erschrocken und dann wollte Frauchen aber die Situation lösen, hat mit dem Hund wohl ein paar Tricks gemacht und hat ein Leckerchen gegeben und irgendwie muss dieser Hund so gereizt gewesen sein von dieser Gesamtsituation, dass er dann in den Arm dieses kleinen Mädchens reingeschnappt hat und hat mir das dann auch präsentiert und meinte, oh, muss ich damit zum Arzt, war jetzt aber keine offene Stelle und so weiter und war auch sozusagen alles gut, das Mädchen war auch gut drauf und wollte danach auch den Hund direkt wieder streicheln, also es war jetzt zum Glück irgendwie jetzt erstmal kein seelischer Schaden von auszugehen, aber das ist, ich werde super oft im Alltag zum Thema Hund befragt, Hundetraining, Hunde irgendwas, dies, das, bla bla bla. Also ich würde sagen, wenn ich irgendwo bin, mindestens einmal am Tag, am Abend. Das ist schon, also das, ja, das kann ich schon so sagen. Geht es dir auch so?
Kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich dosiere, sag ich mal, wie viel Infos ich gebe zu meinem Job. Jetzt wissen es natürlich alle.
Jetzt wissen es alle. Gott und die Welt.
Also es kommt immer ein bisschen drauf an, in was für einer Umgebung ich unterwegs bin, was das für Leute sind. Also für meine Freunde und Bekannten, die wissen das natürlich alle. Aber oftmals, wenn ich jetzt auch vielleicht nicht so Lust auf eine große Diskussion habe, dann bin ich einfach nur der Tierarzt. Und dann kommt es immer eben drauf an, wie viele Infos gebe ich, was ich wirklich mache, auch wie groß ist das Interesse. Und die meisten Fragen, die ich bekomme, sind tatsächlich einfach so Tierarztfragen. Und da bin ich ja dann ziemlich schnell mit der Antwort dabei. Dann sage ich so, ich praktiziere nicht und da kann ich jetzt leider nicht helfen, mache ich auch nicht. Ich gehe mit meinem Hund auch zum Tierarzt, zum praktizierenden Tierarzt. Genau, also so Tierarztfragen auch relativ häufig, aber...
Und was ist, wenn du sagst, du praktizierst nicht? Sind da nicht alle, hey, du bist doch Tierarzt, was machst du denn dann?
Ja.
Was sagst du dann?
Das kommt dann und dann fange ich an zu, je nach Stimmung. Und auch, was ich das Gefühl habe, ja, wie offen ist das Gegenüber? Ne, für das, in welchem Setting kommt diese Frage gerade auf? Das ist immer ein bisschen unterschiedlich.
Okay, spannend, ja. Ja, das kann ich aber, das fühle ich sehr. Kann ich nur so sagen, das fühle ich sehr. Also irgendwann wissen es alle, dann kommst du aus der Situation natürlich nicht mehr raus und dann kannst du ja auch schlecht sagen, ich habe heute keine Sprechstunde, ich beantworte dir keine Fragen. Jetzt würden einige von euch da draußen sagen, klar, kann man machen. Jeder, der mich kennt, weiß, das würde ich persönlich jetzt nicht machen. Ich versuche mich dann schon manchmal so ein bisschen schwammig und floskelig zu artikulieren. Oh ja, da muss man mal gucken und wenn du dann nochmal Hilfe brauchst, dann musst du dich nochmal melden, weil ich manchmal jetzt auch keine Lust habe, zwischen Wein und Sportplatz da irgendwelche konkreten Sachen zu geben. Aber klar, wenn es dann irgendwann jeder weiß, dann kannst du halt auch nicht mehr so tun, als ob du es nicht mehr machst.
Ja.
Habe ich leider verlernt. Kann ich dir jetzt nicht mehr beantworten. Hier war nochmal die Frage, welche Organveränderungen beeindrucken dich bis heute am meisten?
Also ich glaube, das ist, also muss man auch überlegen, in welcher Hinsicht beeindrucken, wenn es tatsächlich um die Optik geht, also wenn ich so ein ja, Schnitt mir angucke, dann ist es tatsächlich Krebs, weil das einfach, also die Zellen so verändert, dass die Zellen so wild aussehen können, dass man sich manchmal fragt, wie überhaupt sowas entstehen kann. Mhm. Da ist es tatsächlich auch so, je böser der ist, desto wilder sieht der einfach auch aus. Ja, das ist wirklich einfach was Optisches. Natürlich denke ich dann an das Tier, was dahinter steht. Also das ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh ja, cool.
Ja, ja.
Aber schon, ja. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und dann häufig auch, wenn das Erkrankungen sind, die so vielleicht noch nicht so bekannt sind, bei uns vielleicht noch nicht so bekannt sind.
Kannst du da mal ein Beispiel geben? Was ist denn so eine Erkrankung, wo du sagst, oh, das siehst du einfach super selten und deswegen ist es schon auch was Besonderes, wenn du das dann mal siehst? Gibt es das so?
Ich glaube, da fällt mir jetzt auf Anhieb.
Ja, okay. Hätte ja sein
nicht
können.
Nicht so richtig was ein. Ja, das sind Erkrankungen, die teilweise durch den Klimawandel auch jetzt bei uns halt ankommen. Infektionskrankheiten und sowas, die zum Beispiel von so Stechmücken und sowas übertragen werden.
Ach, hör mir auf. Die Kriebelmücke?
Zum Beispiel.
Warum lachen wir beide da so? Das ist ein Insider, aber den kann man ganz gut erzählen. Ich habe Theresa letztens, wir haben uns gesehen, ne? Dann habe ich dir meine blauen Flecken gezeigt. Und dann habe ich, liebe Grüße gehen an meine Mama raus, gesagt, Mama würde jetzt sagen, das sind die Kriebelmücken. Und dann habe ich zu Theresa gesagt, auch Mama würde sagen, das war eine Kriebelmücke. Und wir beide uns totgekichert, haha, witzig. Und schickt mir Theresa doch ein, zwei Tage später so einen Zeitungsartikel mit, die Kriebelmücke ist da oder so.
Genau.
Und ich dachte, immer
größer
wäre
das Problem.
Ja, jetzt fängt die auch noch an mit dieser Kriebelmücke. Ich werde verrückt.
Genau, aber also das sind nicht unbedingt die Erkrankungen, die jetzt optisch schön verändern, also für uns ästhetische Veränderungen machen. Ja. Aber ja, das ist sowas, was ich schon beeindruckend dann finde, wie sich das auch ändert.
Wie sich das verändert,
genau,
ne?
Ja.
Wenn man so sozusagen, bleiben wir mal bei einer Milz oder so, wie so ein Organ normal aussieht und was sowas so anrichten kann, ne? Ja, das glaube ich, dass das sehr, sehr beeindruckend ist. Das hatten wir jetzt mit Fred. Fred hatte doch da seine Beule auf dem Koppe und die wurde ja rausgenommen. Und dann hat sich das ja auch leider so ein bisschen entzündet und hatte sich Wundflüssigkeit gebildet. Das musste dann ja auch wirklich sehr großräumig sauber und saniert gemacht werden mit Drainage. Und die Ärztin, die das sozusagen gemacht hat, kam danach auch und ich kenne die auch. Und das hat auch sehr ehrlich, und das fand ich natürlich auch total gut, mit mir gesprochen, meinte, das sah schon eher komisch aus. Und ich weiß noch, dass sie gesagt hat, also ich sagte jetzt zwei Sachen, die würde ich normalerweise nicht sagen. Und ich schon so, okay. Einmal, also das sieht nicht gut aus, wir müssen das mal einschicken. Und ich, okay, was ist das Zweite? Super interessant sah das aus, wie so eine Gebärmutter von innen, aber so soll das nicht aussehen. Und ich dachte mir so, okay, das kriegst du wahrscheinlich auch nur gehört, ja, wenn du sehr eng mit den Leuten bist und die auch wissen, dass du es einzuschätzen weißt. Und da hat man richtig gesehen, dass sie dachte, okay, das ist halt richtig scheiße, wenn das so aussieht. Das darf so nicht sein. Also das kann auch irgendwas anderes sein. Aber wow, ich habe mal was Spannendes wieder gesehen. Und auch dieses Gefühl konnte ich irgendwie total teilen, auch wenn es um den kleinen Fred ging.
Ja, aber ja, das ist so unser tägliches
Leben.
Ja,
das glaube ich.
Genau,
ja.
Diese Faszination für eben nicht alltägliche Sachen und für das jetzt blöd für das Tier. Aber es ist super spannend.
Ja gut, aber das geht mir doch im Hundetraining ja ganz genauso ehrlicherweise. Ich habe Hunde, die haben eine nicht funktionelle Leinenführigkeit, die können nicht alleine bleiben, die pöbeln andere Hunde an. So, das sind ja vielleicht so die Hauptgründe. Das ist auch nicht immer Schema F, aber schon, das ist ja das, was sehr häufig vorkommt. Und wenn dann mal ein Hund dabei ist, der vielleicht wegen einer nicht funktionierenden Schilddrüse irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten hat, dann denke ich mir ja auch, oh, richtig doof für den Hund, aber richtig gut interessant für mich, weil es mal was anderes ist, weil man mal ein bisschen anders drüber nachdenken muss und weil vielleicht die normalen Trainingsmethoden so nicht wirken können, weil sie keinen Bestand in dem Moment haben. Und also das ist ja für mich dann auch nett.
Ja.
Obwohl das fürs Tier per se doof ist und für den Besitzer natürlich auch. Ja. Aber ich glaube, das kennt ihr alle da draußen, das werdet ihr alle in eurem Job haben. Wenn es nicht so ist wie immer, weil es mal was anderes ist, dann ist es automatisch spannend und deswegen vielleicht auch mal wieder ein bisschen interessanter, ohne das andere ansatzweise abwerten zu wollen.
Ja.
Okay, ich habe zumindest alle Fragen gestellt, die gefragt wurden. Theresa, hast du noch irgendwas Interessantes mitgebracht?
Jetzt gerade im Sommer gibt es schon so ein paar Sachen, die wir Pathologen öfter mal sehen. Ich glaube, das sind auch Sachen, die schon meistens bekannt sind, aber wo man vielleicht trotzdem noch mal drüber nachdenken sollte, was wir Gott sei Dank nicht so häufig, aber immer mal wieder im Sommer haben, ist tatsächlich so ein Hund, der vielleicht im Auto vergessen wurde.
Oh Gott, Leute, bitte.
Genau, das als
hier noch mal der allgemeine Aufruf. Ein Hund gehört nicht ins Auto, wenn es heiß ist, wenn die Temperaturen über 22 Grad gehen. Ich meine, es gibt zig Tabellen, die mittlerweile gefühlt täglich auf allen Social-Media-Accounts hoch und runter gehen. Das kann man nicht machen. So ein Auto heizt sich relativ schnell auf. Natürlich, wenn ihr die Klimaanlage vorher angemacht habt und ihr geht tanken und ihr müsst nur schnell bezahlen und euer Auto war wirklich gut klimatisiert vorher, da schreit kein Hahn nach, ne? Im Sinne von, man weiß ja, wo ihr seid. Letztens doch erst passiert in irgendeinem Freizeitpark.
Hatte ich auch gesehen.
Wurde doch auch erst wieder ein Hund aus dem Auto rausgeholt. Da hatten die Besitzer den Hund da gelassen, in der prallen Sonne im Auto und sind selber in den Freizeitpark gegangen.
War ja nicht so warm.
Waren, glaube ich, an den Tag nur 28 Grad. Mhm. Ehrlich, kann ich nur eine sehr ungefilterte Meinung zu haben. Die ist auch nicht nett. Das geht nicht. Wirklich, das habe ich kein Verständnis für, null die Bohne. Dann müsst ihr euren Hund irgendwie in irgendeine Pension zu Freunden oder sonst was bringen, aber ihr dürft nicht so egoistisch sein und euren Hund dann dort im Auto lassen. Das geht nicht, wirklich nicht, also gar nicht.
Genau.
Und ihr macht den Leuten, die draußen stehen, auch Stress.
Ja.
Ja, also ich war nämlich letztens auch auf dem Parkplatz und da saß auch ein Hund in einem Auto. Und das war aber so ein hochmodernes E-Auto. Und der hatte in der Mitte so ein, wie sagt man denn?
Bildschirm.
Danke, so ein Bildschirm. Und da stand drauf, keine Sorge, auch wenn das Auto aus ist, ich bin klimatisiert. Und dann stand da drunter, bei Notfällen, ruf mich an.
Mhm.
Und dachte ich, geil, okay, alles klar.
Genau, diese ganz neuen E-Autos haben auch häufig so ein Modus für den Hund im Auto lassen. Manchmal steht da auch der Name des Hundes dann noch mit oder sowas.
Und der Hund lag da auch entspannt, aber es waren draußen halt auch, ich weiß nicht, 26, 27, 28 Grad, so genau weiß ich nicht mehr. Und ich bin schon um dieses Auto einmal kurz rumgegangen, weil ich so dachte, okay, also irgendwie ist mir das nichts, hab das dann gelesen und bin dann noch einen Moment stehen geblieben und hab den Hund ein bisschen beobachtet. Der hat kurz geguckt und hat danach wieder gepennt, hat nicht gehechelt.
Gewundert, was du
ja, also offensichtlich ging's dem gut. Mhm. Und als ich dann auch wieder rauskam und ich habe wirklich nur 2, 3 Sachen gekauft, war das Auto auch weg. Das heißt, klar, jetzt weiß ich nicht, wie lange es da vorher stand, aber zumindest ab dem Zeitpunkt, wo ich gekommen bin, danach kann es nicht mehr lang gewesen sein. Das ist, finde ich, das Minimum, was man, wenn man seinen Hund an heißen Tagen alleine lässt, machen muss.
Und was man vielleicht nicht so dran denkt, ist die Gefahr, die von Gewässern ausgeht. Gerade so stehende Gewässer jetzt im Sommer. Auf unserer täglichen Gassi-Runde gibt es tatsächlich auch so einen eigentlich ganz schönen Teich, ist auch ein größerer Teich, der friert auch nicht ganz zu, da gibt es auch große Fische drin. Aber als es jetzt doch schon so warm war, hat er doch eine etwas unappetitliche Farbe angenommen. Ja, seither dürfen die Hunde da jetzt natürlich nicht mehr rein.
Ja.
Das ist auch was man bedenken sollte. Da gibt's einige Gefahren, was man so vielleicht noch am ehesten kennt, sind die Blaualgen, die übrigens gar keine Algen sind, Bakterien. Das ist so, was man kennt.
Das könnt ihr übrigens nachgucken. Da gibt es Seiten, wo ihr gucken könnt, offiziell, zum Beispiel bei der Stadt Hannover. Die haben da sicher jetzt nicht jeden Tümpel aufgeschrieben, aber jeden größeren.
Nee, genau, so öffentliche
Seen. Da steht drin, ob da die Wasserqualität wie die ist und ob da eine Gefahr von ausgeht. Also wenn ihr da an öffentlichen Gewässern seid und euren Hund mitnehmen wollt, schwimmen lassen wollt oder selber, ne, ist ja auch für Menschen nicht ganz ungefährlich.
Auf jeden Fall.
Dann guckt da einmal sicherheitshalber.
Genau, das kann nämlich, wenn das blöd läuft, wenn der Hund wirklich das Wasser trinkt und relativ viel davon trinkt, dann wirklich bis zu so einem Leberversagen führen, sodass das doch ganz schön gefährlich sein kann. Also bei Hunden nicht in trübes Wasser lassen und nicht trinken lassen, sobald das trüb ist. Man sagt zwar, diese Blaualgen, die machen so einen Schimmer, so regenbogenartig, daher kommt auch der Name, dass das so blau-grünlich aussieht. Aber auch wenn es vielleicht nicht eben diese Blaualgen sind, gibt es da doch einiges, wenn so ein Tümpel umkippt, sag ich jetzt mal, was vielleicht nicht so gut tut eurem Hund.
Naja, und dann kann der Hund noch so jung sein, noch so ein gutes Immunsystem haben, noch so fit sein. Zu viel Wasser dann getrunken, das haut dann doch den stärksten Hund um, auch den größten Hund. Es kommt ja immer auf die Menge drauf an. Und so ein kleiner, sehr plakativ Chihuahua braucht natürlich weniger als ein Schäferhund. Aber so ein Chihuahua trinkt auch grundsätzlich weniger als ein Schäferhund. Ja. Ne? Also deswegen geht die Rechnung meist nicht auf. Also ja.
Genau, da will man seinem Hund was Gutes tun. Der darf ins Wasser, der darf sich ein bisschen abkühlen. Und dann kann das echt blöd enden. Das heißt, da auch ein bisschen wachsam sein, dass euer Hund nicht so schnell bei mir landet.
Oh Gott, das wollen wir mal hoffen, dass der gar nicht bei dir landet. Obwohl, ach ich, ja, ich für mich kann sagen, das ist jetzt schwer, dass ich das sage, aber ich glaube, wenn Fred jetzt irgendwie von heute auf morgen umkippen würde, ich würde zumindest ernsthaft drüber nachdenken, ja.
Ja.
Ja, würde ich schon.
Also so sehe ich persönlich das auch. Also wenn meine Wilma, die ist jetzt 7, wenn die irgendwann in 10 Jahren vielleicht mal das Zeitliche segnet, dann denke ich mir, das muss nicht mehr sein. Mhm. Irgendwann ist gut gewesen.
Ja.
Aber wenn da jetzt irgendwas passiert, was ich mir nicht erklären kann, das natürlich. Ne? Also wenn die vor ein Auto läuft, was natürlich nicht passieren soll, dann muss ich die auch nicht mehr obduzieren.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja.
Aber genau, wenn da jetzt irgendwas für mich absolut Unerklärliches passiert, würde ich sie da tatsächlich auch untersuchen lassen, obduzieren lassen.
Und ich glaube aber auch, da muss man vielleicht auch der Typ für sein. Ich glaube, wir beide sind da sehr rational.
Genau. Ich verstehe das auch total, wenn man das nicht möchte. Verstehe ich. Total.
Ich für mich kann sagen, ich glaube, ich kann viel besser mit so einer Bestimmung sozusagen leben und könnte, glaube ich, besser abschließen, als ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Aber es gibt sicherlich auch viele, die sagen, oh, ich will das gar nicht so genau wissen.
Völlig in Ordnung.
Ja. Und das ist, und das ist ja das Gute. Das könnt ihr selber für euch entscheiden.
Ja.
Genauso wie Proben eingeschickt werden. Es muss ja nichts bei Theresa landen. Das dürft ihr glücklicherweise alles selber entscheiden. Und das ist deswegen nochmal mehr, dass ich finde, dass dieser Job so besonders ist. Ihr entscheidet ja aktiv, ob ihr eure Hunde, Tiere, wen auch immer, also Tier zumindest, wen auch immer schicken wir da nicht hin, aber zumindest das Tier dahin zu geben und dann den Befund zu bekommen und dann daraus einen Schluss zu ziehen, wie auch immer man weiter behandelt oder was man eben auch immer für Schlüsse draus zieht. Für Züchter ja auch total wichtig, ne? Darauf sind wir gar nicht eingegangen.
Ja, ja.
Aber da vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen. Für Zuchten ist das ja enorm wichtig. Das hattest du ja mit den Welpen schon gesagt. Aber es ist ja schon, dass Züchter jetzt auch wieder auf Fred bezogen, die gucken ja schon, welches Muttertier, welchen Vater nehmen wir, wen können wir gut paaren, wo haben wir einfach gute Voraussetzungen. Oft wird der auf HD, also Hüftdysplasien und ED, Ellbogengelenksdysplasie.
Ja. Oh Gott.
geguckt, damit die Hunde zumindest gelenkmäßig total gut sind. Ich weiß, bei denen wurde jetzt da sogar noch Blutproben genommen, ob da nicht irgendwas so im Argen lag. Und natürlich, ja, jetzt bei Jagdhunden wurde da natürlich auch auf Prüfungswerte geachtet, sind die Hunde für die Jagd geeignet. Aber das mag jetzt für diese Rasse speziell sein, das mag vielleicht für ein Labi oder für irgendeine andere Rasse nicht der Fall sein. Das heißt, Züchter achten da schon sehr gut drauf und ich bin mir sicher und kenne tatsächlich auch 2 Züchter, so über 17.000 Ecken, wo ich weiß, dass da auch schon mal in der Vergangenheit was schief gegangen ist, die dann auch wirklich geguckt haben, die dann eingeschickt haben, gesagt haben, hey, was machen wir denn hier falsch? Mhm. Das sind nicht so Hobbyzüchter, sondern es sind dann einfach große professionelle Züchter, die darüber ja auch wirklich Geld verdienen und die darüber ja auch Namen verlieren. Und da finde ich das total gut zu sagen, ja, natürlich kann bei uns in Anführungsstrichen was schief gehen. So wie Menschen krank werden können, können Tiere krank werden. Aber ich sehe mich in der Verantwortung, da einmal nachzugucken.
Genau, und da vielleicht dann auch eine Konsequenz drauf zu ziehen, nachdem was gefunden wird.
Ja, weil von außen sieht man es nicht, aber Mutter, Vater hat einen Gendefekt.
Mhm.
Und deswegen passieren da immer wieder so Sachen. Oder was weiß ich, was da passieren kann.
Ja, sehr häufig haben wir das leider nicht, dass wir dann auch mehrere Tiere, die irgendwie zusammengehören, bekommen. Es gibt ja nun mal auch noch mehr Tierpathologien in Deutschland.
Weißt du, wie viele es gibt?
Na, also es gibt auf jeden Fall an den Unis, an denen man Tiermedizin studieren kann. Das sind 5 Stück in Deutschland. Da gibt es auf jeden Fall überall eine Tierpathologie. Aber es gibt ja auch noch, also ich sag mal, kommerzielle Unternehmen, die das machen, Einsendungslabor.
Ja.
Und aber auch diese Veterinäruntersuchungsämter,
die
das anbieten. Aber wie viele, das weiß ich nicht.
Okay.
Genau, das heißt, wir müssen in Anführungszeichen das Glück haben, wenn das einzelne Tiere sind, die vielleicht verstorben sind oder es sind auch nur Proben von den Tieren, dass die dann auch zu uns kommen, dass eben vielleicht schon der Verdacht besteht, dass das was sein könnte, was zusammenhängt, dass wir das dann auch verfolgen können.
Ja, ja.
Aber ja, dass mehrere Tiere, die irgendwie familiär zusammenhängen, bei uns sind, das ist dann häufiger der Fall bei den landwirtschaftlichen Tieren,
die Schweine,
dann Schweine,
Kühe, Schafe, Ziegen.
Genau, die halt dann vielleicht so Zwillinge aus so einem Schaf, Lämmer dann zum Beispiel.
Ah ja.
Oder so, dass die zusammengehören.
Ja, macht Sinn, ja. Welche Tierrasse ist am häufigsten bei euch?
Ich würde sagen, also die Tierart Hunde sind schon so das Häufigste. Okay. Auf jeden Fall für die Einsendungsdiagnostik, da habe ich tatsächlich nachgeguckt, wie das letztes Jahr war.
Oh ja.
Also so Proben, Organproben, also nicht ganze Tiere, hatten wir letztes Jahr 8.500.
Boah, krass.
Fast 9.000. Dann gefolgt von Katzen. Mhm. Das waren irgendwie 1.500, 1.900.
Oh, das war dann schon echt ein krasser...
Viel weniger. Ja. Gibt ja immer noch viele Leute, die der Meinung sind, dass man eine Katze vielleicht nicht so medizinisch versorgen müsste wie ein Hund. Und ja, von insgesamt ungefähr so 12.000 Proben, also da kommt dann schon wenig anderes.
Ja.
Bei den Sektionstieren waren es gut 1.000 für 2025 und da waren das...
Sind ja drei am Tag, wenn man es jetzt mal mehr als drei
genau,
am Tag...
Ja. Aber, Und da waren das ungefähr gut 200 oder ungefähr 200 Hunde.
Das hätte ich jetzt auch mehr erwartet.
Der Rest teilt sich aber halt auf, auch im Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, dann eben auch Schafe, Rinder, Ziegen und Zootiere, Pferde.
Pferde, das glaube ich, ja.
Genau, das heißt, ich weiß nicht so genau, was jetzt wirklich die Tierart ist, die am meisten ist, aber...
Bei den Proben die Hunde.
Bei den Proben definitiv bei weitem die Hunde.
Ja, okay. Ja. Spannend, wirklich spannendes Thema. Liebe Theresa, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und dir nochmal die Zeit genommen hast und nochmal so viele Fragen beantwortet hast. Nach wie vor ein super spannendes Thema und ich glaube auch echt ein Thema, wo man sich erst Gedanken drüber macht, wenn man sich mal Gedanken macht. Und wenn man das vielleicht auch mal wirklich zulässt, dieses Gedanken machen und dann finde ich aber auch merkt, boah, was für ein spannendes, interessantes Thema und deswegen finde ich es irgendwie total gut, dass wir es hier mit herbringen und da nicht so ein Tabuthema draus machen, weil das ist es für mich schon lange nicht mehr und finde ich, sollte es für euch da draußen auch gar nicht sein. Und was immer gilt, wenn ihr noch Fragen im Nachgang habt, zu sowieso schon einer gestellten Frage oder zu irgendeinem, was du gesagt hast, dann immer gerne her damit. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, ihr könnt unter die Folge kommentieren, ihr könnt aber auch bei Instagram uns eine Nachricht schreiben. Alles erlaubt, alles gewünscht. Wenn eine Frage nicht beantwortet wurde, dann tut es mir leid. Ich habe ein bisschen versucht zusammenzufassen. Aber dann dürft ihr die natürlich gerne noch stellen. Also ich bin mir sicher, dass Theresa auch im Nachgang nochmal eine Frage beantworten wird.
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Ja, dann dürft ihr die natürlich gerne stellen. Was natürlich immer schwer ist, jetzt irgendwelche persönlichen Sachen zu beantworten. Ne? Also jetzt bitte nicht irgendwelche Befunde schicken, die Theresa dann sich mal angucken soll. Das hatten wir bei Ina auch schon mal gesagt. Das können wir natürlich nicht leisten. Aber so allgemeine Fragen können wir sicherlich dann nochmal, falls da eine offen geblieben ist, drauf eingehen.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben niemanden verschreckt.
Das hoffe ich auch nicht, glaube ich aber ehrlicherweise auch nicht.
Dann bedanke ich mich, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne. Wenn wir wieder genug Fragen zusammengesammelt haben, dann kommst du einfach nochmal.
Auf jeden Fall.
So machen wir das. Dann machen wir jetzt einmal im Jahr ein Theresa-Date hier aus. War das nicht letztes Jahr ungefähr um dieselbe?
Ja.
Da war ich ja nicht da.
Genau. Das war.
Da saßt du hier mit Mareike?
Ziemlich genau vor einem Jahr.
Guck,
ja.
Machen wir eine Tradition draus, genau. Oder? Sehr schön. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß. Oder wir hoffen, dass ihr Spaß hattet. Es ist ja auch schon zu spät. Wenn ihr keinen Spaß hattet, hattet ihr jetzt auch einfach Pech. Wir wünschen euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Viel Spaß bei eurer Hunderunde. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Hunderunde. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.